Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese den Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, die Verse 1 bis 16. Und es begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, dass er zu seinen Jüngern sprach: Ihr wisst, dass in 2 Tagen Passa ist, und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volks im Palast des hohen Priesters, der hieß Kaiphas, und hielten Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber: Ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr gebe im Volk. Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau, die hatte ein Glas mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Als das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen: Was betrübt ihr die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn Arme habt ihr allezeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allezeit. Dass sie das Öl auf meinen Leib gegossen hat, das hat sie für mein Begräbnis getan. Wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Da ging einer von den 12 mit Namen Judas Iskariot hin zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. Liebe Brüder und Schwestern, es ist, als ob mit dem Einsatz unseres Textabschnittes eine Epoche zu Ende geht, wenn der Evangelist sagt, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte. Nach dem Einzug in Jerusalem tut Jesus seine letzte öffentliche Tat in der Reinigung des Tempels durch die Austreibung der Wechsler und Händler, und seine letzte Tat im Jüngerkreis ist die Darreichung und die Einsetzung des heiligen Abendmahles. Dann beginnt seine Passion, in der der einst immerzu zum Heil anderer Handelnde das Opfer wird. Aber ein großer und ein letzter Redekomplex zuvor schließt seine öffentliche Lehrtätigkeit ab. Wenn ich nur einiges herausgreifen darf: Da sind die bösen Weingärtner, die zuletzt auch den Sohn des Weinbergbesitzers töten, eine letzte Mahnung Jesu an sein Volk, ihn zu erkennen, bevor das Reich anderen gegeben wird. Die königliche Hochzeit mit der abgewiesenen und der angenommenen Einladung und dem einen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Dann die große Endzeitrede Jesu von den letzten Dingen, die gegen Schluss vom Kommen der Tage wie zu der Zeit Noahs spricht: Da die Sintflut kam und sie alle hinraffte, dann werden 2 auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Und zuletzt die Gleichnisse von den 10 Jungfrauen, den anvertrauten Zentnern und die große Rede vom Weltgericht, da die einen zur Rechten und die anderen zur Linken gehen. 5 Kluge und 5 Törichte, getreue Knechte und ein ungetreuer Knecht, der das ihm anvertraute Fund vergrub. Und so finden wir am Ende des Evangeliums, was schon am Anfang steht. Suchende, die aus der Ferne kommen, um dem neugeborenen König zu huldigen, und ein solcher Herodes, der ihn beseitigen wollte. Es ist ein Entweder-Oder, und Jesus stellt das noch einmal und abschließend deutlich vor Augen. Entweder-Oder. Und diese betrübliche Scheidung zieht sich auch durch den heutigen Text, wobei es dann, wie wir später sehen können, auch das gibt. Und das ist ja das große Wunder Gottes unter der Erleuchtung des Heiligen Geistes, dass man noch von der einen auf die andere Seite hinüberwechseln kann und dann auf ewig gerettet ist. Dass es also nicht dabei bleiben muss, man steht da oder dort, sondern dass alle Wege noch offen sind bis zum Schluss. Als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass nach 2 Tagen Passa ist und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Können wir uns vorstellen, was das für die Jünger bedeutet haben mag, dass Jesus ihnen das so nüchtern und so schonungslos ohne Wenn und Aber vor Augen stellt? Der Menschensohn wird gekreuzigt werden. Es ist ungefähr so, wie wenn man auf den oder einen Höhepunkt des Lebens zugelebt hat, etwa die Braut auf den Hochzeitstag, und dann wird ihr mitgeteilt, dass die Hochzeit nicht stattfinden wird, dass sie ausfällt. Die Jünger hatten geglaubt, dass es mit Jesus auf ein herrliches und wunderbares Ende zulaufen wird, auf Sieg und Triumph, an dem sie teilhaben werden und in den sie mit hineingenommen werden, wenngleich Jesus diese Hoffnung nicht genährt hat. Die Kreuzigung aber ist das schmachvollste Ende, was man sich überhaupt damals vorstellen konnte. Und die soll das Ende der 3 wunderbaren Jahre sein, die sie mit Jesus zusammen erlebt haben. Sie wussten noch nicht und konnten noch nicht begreifen, dass das auch diese jetzt vor ihnen liegende Geschehen zum Heil der Menschen sein würde und dass es notwendig war. Wenn es um Wunder und machtvolle Taten geht, dann fällt es leicht, das zu glauben. Obwohl noch lange nicht durch Wunder ein Mensch auch das ewige Heil findet. Wenn es aber um das Gegenteil geht, Leid und Kreuz, dann meint man, es sei alles sinnlos. Aber das war schon in der Passion Jesu nicht der Fall. Und das muss auch heute nicht der Fall sein, wenn Gott uns ins Leiden führt. Als mein Großvater starb, sagte seine Schwester am Krankenbett: Leidenszeit ist Gnadenzeit. Und ein Mitglied aus unserer Familie verstand das nicht, sondern sperrte sich dagegen. Aber Gott konnte es mir schon damals vor 20 Jahren aufschließen, dass das stimmt. Leidenszeit ist Gnadenzeit. Nun ist Jesu Leiden ein anderes als das unsere. Ein unverschuldetes, unverdientes und ein stellvertretendes Leiden des ewigen und reinen Gottessohnes, nicht mit unserem Leiden zu vergleichen. Und wer setzt dieses Leiden ins Werk? Das war die damalige Leitung und Geistlichkeit des auserwählten Volkes. Die setzten es ins Werk. Auserwählung und hoher geistlicher Stand schützen also nicht vor schrecklichem Irrtum. Auserwählung führt bei dem einen und wohl kleineren Teil des auserwählten Volkes der Juden zum Ziel, nämlich zum Glauben an den Auserwählten, Jesus Christus, und bei den anderen zum Scheitern an dieser Berufung, so dass Paulus in 1. Thessalonicher 2 das erschütternde Wort über seine Volksgenossen sagen kann: Sie haben den Herrn getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht. Aber der Zorn ist schon über sie gekommen zum Ende hin. Liebe Geschwister, ich sage das nicht, um andere anzuschwärzen, sondern damit wir uns selber ins Licht der Wahrheit stellen, indem wir erkennen, dass wir ohne Gott und die Erleuchtung durch seinen Heiligen Geist zu allem Schrecklichen und zu allem Irrtum fähig sind. Das sehen wir an den hohen Priestern und Ältesten, die die angesehensten des Volkes waren und die zurückgingen auf die 70, die einst Mose in der Wüste zur Mithilfe in der Leitung des Volkes Gottes erhalten hatte. Wer auf sich selbst sieht und meint, er schaffe es, ist schon gefällt. Nur in der Abhängigkeit von Gott und am Fuße des Kreuzes Jesu Christi sind wir sicher. Und hielten einen Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Bei dieser List wird ihnen einer behilflich sein, der wie sie an der eigentlichen Berufung gescheitert ist, Judas Iskariot. Doch welch ein Trost wird es Jesus gewesen sein, was er vor der letzten Passion in Jerusalem in Bethanien erlebt hat. Bethanien liegt an der Ostseite des Ölbergs, etwa eine halbe Stunde Wegs entfernt von Jerusalem. Hier wohnten Maria und Martha mit ihrem Bruder Lazarus. Und die bekannte Geschichte von Maria und Martha mit dem Gastmahl erzählt nur Lukas. Von daher greift Matthäus jetzt nicht auf bereits bekannte Namen zurück, sondern er spricht einfach von einer Frau, die die Salbung dann an Jesus ausführt, ohne den Namen zu nennen. Johannes aber, der Evangelist, sagt, dass es Maria war, die Schwester des Lazarus und der Martha, die das gewesen sei. Schon, dass Jesus, der nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte, bei Simon, einem wohl von ihm gehaltenen Aussätzigen, zu Gast sein konnte, in seinem Hause, wird ihm wohlgetan haben in diesen letzten Stunden. Dann aber tritt auch Maria auf den Plan, die wohl unter den Eingeladenen ist. Sie besaß etwas sehr Kostbares, wir können auch übersetzen, etwas sehr Teures, ein Salböl, aber sie mochte es in dieser Situation nicht für sich selber zurückbehalten und verwenden. Sie spürte, dass es jetzt an denen ist, die ihren Meister kennen, ihn zu ehren und ihm wohl zu tun. Während die Jünger eifrig darauf warteten, dass ihr Meister sich herrlich mache und sie mit ihm, während sie nur mit sich selber beschäftigt waren, hatte Maria den Ernst der Lage erkannt und erkannt, was die Stunde forderte. Sie war nicht mit sich befasst, sondern auf Jesus hin ausgerichtet, auf ihn hin orientiert. Sie war los von sich selber und selbstvergessen. Und darum war es für sie ein kleines, sich von ihrem kostbaren Besitz zu trennen, um seinetwillen. Das ist die Liebe zu Jesus. Aber welch ein erschreckendes Gegenbild und Spiegelbild sind für uns und unseren Glauben hingegen die Jünger, die, obwohl sie in engster Gemeinschaft mit Jesus gestanden hatten, nichts begriffen haben, ja blind sind in dieser Stunde. Es wird sie gestochen haben in ihrem Herzen, in ihrem Innersten, dass diese Frau anders empfand als sie selber. Aber statt dass sie innerlich in sich gegangen wären, über ihren eigenen Mangel, wagen sie es, der Frau sogar noch Vorwürfe zu machen und sie zu betrüben. In ihren reinen und ehrlichen Motiven wird sie bloßgestellt und angegriffen, und das von den Frommen und sogar noch fromm begründet. Man hätte die Salbe verkaufen und den Erlös den Armen geben können. Vielleicht wird Maria sogar für einen Moment an sich selbst irre geworden sein, ob es wirklich richtig und angemessen war, was sie getan hat, durch diesen Angriff, durch dieses Angerempeltwerden von den Jüngern. Aber Jesus springt ihr zur Seite, er stellt sich vor sie und hinter sie. Was betrübt ihr diese Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und Jesus verteidigt auch uns heute, wenn es uns, mögen es die anderen verstehen oder nicht, in unserem Tun nur um ihn gegangen ist. Wenn das unser Motiv war, dann tritt er hinter uns und zu uns, unabhängig von jedem Gerede. Dieses Gerede ist zwar vielleicht wie ein Stachel in der Wunde und tut uns auch weh, aber Jesus zieht den Stachel heraus und er heilt uns. Und das wird er zuletzt vollendet tun, in Ewigkeit, wo jedes Werk und jedes Wort, das aus reiner Liebe zu ihm geschah, leuchtet wie Diamanten in der Krone. Und womöglich dann vor dem letzten Richterstuhl zur Beschämung der anderen, die dieses dann sehen. Jesus rechnet die Salbung durch Maria bereits zu seinem Begräbnis an. Und das war ein einziger Mahnruf an die Jünger, diese letzten Stunden recht auszukaufen und zu nützen. Die Jünger haben es nicht getan. Und es gehört, wie Schlatter das gesagt hat, zur wunderbaren Aufrichtigkeit der Leidensgeschichte, dass sie nicht zur Verherrlichung der Jünger geschrieben ist, sondern dass sie hier bloß und offenbar werden in ihrer ganzen Armseligkeit. Nein, diese Geschichte ist zur Verherrlichung Jesu Christi geschrieben worden, und seine Liebe ist am größten verherrlicht im Kreuzestod für schuldige Sünder. Jesus sagt einmal im Johannesevangelium kurz vor der Passion und im Hinblick auf seinen baldigen Tod, dass er, das Licht, nur noch eine kleine Zeit bei ihnen ist. Wandelt, solange ihr das Licht habt, dass euch die Finsternis nicht überfalle. Ich wage eine Übertragung für unsere Zeit. Wo wir nicht noch eine beständige, treue Verkündigung haben, aber selbst dann sind wir der Bedrohung nicht entnommen, wird uns das Bild des wahren Gottes und Jesu Christi immer mehr verdunkelt, dass wir nur noch mit Mühe und Not sein wahres Wesen festhalten können. Die Verführungen und Irrlehren haben ein furchtbares Ausmaß angenommen und prasseln in fortdauernder Beständigkeit auf uns nieder, dass wir nach Seele und Geist abstumpfen und nur noch wenige entschieden und unter Einsatz ihres Lebens dagegen aufstehen. Man möchte und kann diese Dinge, die um uns sind, kaum noch wiederholen aus Furcht. Man trägt vielleicht selber mit zur Abstumpfung bei. So sehr gewöhnt man sich an das Furchtbare und an die Verzerrung und Entstellung Gottes und seines Wortes. Ich will deshalb nur ganz kurz und an einem Beispiel darauf eingehen. Die Bibel in der sogenannten gerechten Sprache ist veröffentlicht. Nun hat die Rheinische Kirche eine Handreichung herausgegeben an alle 797 Gemeinden, durch die diese verheerenden Anliegen dieser Bibel, man darf sie eigentlich gar nicht Bibel nennen, auch Eingang finden sollen in die Liturgie des Gottesdienstes, wo es dann Sonntag für Sonntag den Leuten um die Ohren geschlagen wird. Da heißt es zum Beispiel in einem Fürbittengebet, dass man bittet um Unterstützung für Schwule und Lesben, die sich für Kinder entschieden haben. Hier wird, wie sonst, Gottes Ordnung auf den Kopf gestellt und Jesus Christus wird im Bilde gesprochen, aufs Neue gepeinigt und gefoltert. Ja, regelrecht den Menschen durch die Entstellung seines Wortes weggenommen. Er wird wieder weggenommen, wie damals, in seinem Kreuzestod. Und da ist dann heute wahr geworden, dass die Finsternis über uns hereingebrochen ist und Jesus sagt, wo es noch Gelegenheit ist, wandelt, solange ihr das Licht habt. Der Prophet Amos sagte einmal, sie werden das Wort suchen und laufen von einem Ende bis zum anderen und sie werden es nicht mehr finden. Es geht mir durch und durch, wenn ich daran denke. Und diese Zeiten sind schon angebrochen. Wir sind darin. Und darum sind wir in dieser Stunde gefordert, eine Maria zu werden, die dem Herrn jetzt wohltut, wo man ihn preisgibt, entehrt und gering achtet und jetzt ihm unsere ganze Liebe zu schenken ohne nach rechts und links zu schauen. Wenn wir in die Vereinsamung kommen, ihn lieben und es für ihn tragen. Wenn wir in Unverstand und Ablehnung kommen, ihn lieben und es für ihn tragen, ihm unsere Opfer, die er uns auferlegt, und es mögen immer schwerere Opfer werden in der nächsten Zeit, weihen und sie aus seiner Hand nehmen und ihm zurückschenken, wenn es möglich ist und wenn er es uns schenkt, ohne Murren und im Aufblick zu ihm, der überwunden hat. Ihm in dieser Zeit durch unsere Ganzhingabe noch eine Freude sein dürfen und so auch anderen noch die Augen für die Wahrheit auftun helfen. Das ist unsere Berufung und das will uns Maria, die den Herrn noch vor seinem Tod gesalbt hat, sagen. Wenn die letzten Stunden der Gemeinde auf dieser entstellten und verderbten Erde anbrechen, dann soll Jesus noch solche haben, die ihn lieben bis hin zum Tod, und das heißt bis hin zu unserem eigenen Tod im Martyrium für ihn. Das haben die ersten Christen getan, zeigt uns ja die Offenbarung auf Schritt und Tritt dieser Haltung. Ihn lieben, koste es, was es wolle. Wie viele werden es wohl sein? Und wie viele wird die erkaltete Liebe durch die zunehmende Verführung und Gesetzlosigkeit niedergestreckt haben, dass sie womöglich einer Judasseele gleich geworden sind? Denn in Judas hat sich der Unverstand der Jünger auf die Spitze getrieben. Auch diesen tiefen Schmerz noch musste Jesus erleben. Aber es hätte jeder seiner Jünger sein können. Jeder. Denn auf die Ankündigung, dass einer unter ihnen ihn verraten würde, fragte jeder: Herr, bin ich's? Bin ich's? Was hat Judas zu seinem schrecklichen Abfall und Verrat getrieben? Man kann es nur mutmaßen. War es das, was letztlich alle Jünger wollten, nämlich ins Glück und nicht ins Elend, an die Macht und nicht in die Niederlage, in die Ehre und nicht in die Schande? Groß und herrlich werden, das wollen wir alle. Das ist unsere Natur von Hause aus. Groß und herrlich werden. Damit hat Satan das erste Menschenpaar zu Fall gebracht. Das war der babylonische Geist, der sie weiter zum Turmbau von Babel trieb. Groß und herrlich werden, sich einen Namen machen. Und dieser babylonische Geist zieht sich durch bis zum Ende der Offenbarung, Kapitel 17, 18, die Hure Babylon. Dieser Geist ist es, der sich Judas bemächtigt hat. Er sah, dass seine Wünsche sich nicht erfüllen würden, jedenfalls nicht so bald. Und da sagte er Jesus schnöde ab. Lukas sagt, dass der Satan in ihn gefahren war und sich seiner bemächtigt hatte. Liebe Brüder und Schwestern, prüfen wir uns. Was sind unsere Motive? Auch im frommen Bereich. Wollen wir wohl gar eine Megakirche, in der die Zahlen und das Wohlfühlen wichtiger sind als die Botschaft vom Kreuz, die den Menschen zunichte macht, bevor sie ihn auf Gottes geheimnisvolle Weise wieder erhebt und dann zuletzt bis auf den Thron der Ehren bringt. Das ist der Weg. Aber es geht durchs Sterben nur. Wer dazu nicht willig ist, kann Jesus nicht folgen und wird scheitern. Das aber, was Maria tat, so sagt Jesus, wird man sagen zu ihrem Gedächtnis, wo auf der ganzen Welt das Evangelium gepredigt wird. So ausgezeichnet und so hoch steht ihr Werk, was sie tat, in Jesu und Gottes Augen, was in den anderen Augen ein Unsinn war. Aber bei Jesus ist meist alles anders. Da wird man auch das sagen, was sie getan hat. Sie hat ihn geliebt, sie war ihm treu, auch wo sie ganz allein und unverstanden dastand. Sie hat gewissermaßen die Antwort auf das Evangelium, auf Jesu Liebe, auf sein Sterben am Kreuz für unsere Schuld vorweggenommen. Die Antwort, die dem Hören des Evangeliums immer folgen sollte und muss, wenn es echt ist. Die Antwort, das ist unsere Liebe zu ihm, die Auslieferung an den Gott, der uns geliebt hat. Zinzendorf stand unter dem Bild des Gekreuzigten in Düsseldorf mit der Unterschrift: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Aber es ist eine Antwort und kein Gesetz. Es ist aus freier Liebe von Jesus uns abgenötigt, sozusagen. Er hat uns überwunden. Und in dieser Liebe und Antwort war Maria eine der ersten, die es getan hat. Und viele weitere sind ihr gefolgt durch die Kirchengeschichte hindurch. Folgen wir auch, das schenke uns Gott aus Gnaden. Amen.